Also, wenn man es ganz genau nimmt, muss man, wenn man Benjamins Archivpraxis anschaut, eigentlich von der kollektiven Archivpraxis auch sprechen, weil ohne diejenigen, denen Benjamin seine Schriften, Briefe, Manuskripte und so weiter geschickt hat, wäre diese Überlieferung und auch die ganze Praxis gar nicht denkbar gewesen. Die eine Funktion, die Benjamin schon sehr, sehr früh erkannt hat, ist die, würde ich jetzt mal Depotfunktion nennen wollen. Und zwar einfach, wenn er quasi Schriften oder auch Briefe, alles Mögliche an andere Leute geschickt hat, an Freunde, hat er darauf auch wiederum Zugriff gehabt. Also es gibt das früheste Beispiel von 1911, dass er von einer Reise aus Briefe an seinen Jugendfreund Herbert Blumenthal schickt und ihn darum bittet, dass er die Briefe doch aufheben möge, falls er im Nachhinein ein Reisetagebuch schreiben möchte. So, und diese Funktion hat Benjamin eigentlich bis zum Ende weiterhin benutzt. Also er war mobil, diese Mobilität war aber am Ende seines Lebens oft erzwungen im Exil. Und von daher hat diese Depotfunktion immer eine sehr wichtige Rolle gespielt. Dann ist sicherlich ein zweiter Punkt, der intellektuelle Austausch. Ja, also Benjamin hat Schriften verschickt und hat von seinen Freundinnen und Freunden mehr oder weniger stillschweigend auch verlangt, oder das ist dann auch oft geschehen, dass er quasi Feedback dazu bekommt und dass eine Diskussion stattfindet, in Zeiten vor allem, wo er halt von denjenigen dann auch räumlich getrennt war. Ja, also eine Diskussion, auch eine intellektuelle Diskussion war durch diese Briefe und das Verschicken von Schriften dann quasi gegeben. Und dann würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass im steigenden Maße auch das eine Rolle gespielt hat, was in der Literaturwissenschaft als Nachlassbewusstsein bezeichnet wird. Gerade weil auch Benjamin sich im steigenden Maße dann halt auch in existenziellen Gefahren im Exil durch das Vorrücken der NS-Herrschaft in Europa und so weiter ausgesetzt gesehen hat, war es ihm auch wichtig, seine Schriften auch an sicheren Orten, soweit es ging, zu wissen, um die Überlieferung nach einem möglichen Tod quasi sicherzustellen.
Jetzt hast du ja gerade schon, du hast es jetzt gerade erzwungene Mobilität genannt, so ein bisschen genau darauf abgehoben, dass eben die letzten Lebensjahre Benjamin im Exil leben musste. Wie war denn der Bestand im Jahr 1940, im September, als Benjamin eben schon längere Zeit in Frankreich gelebt hatte und dann aber auch schon einige Monate unterwegs sein musste und dann nach Marseille geflohen ist erstmal und dann eben immer weiter gen Süden nach Spanien? Also was fand man dann 1940 vor? Wie müssen wir uns das vorstellen, wenn wir so einen Draufblick auf Europa, vielleicht auch auf die Welt machen? Wo befanden sich da die Schriftstücke von Benjamin, von denen wir wissen überhaupt?
Ja, das ist eine interessante, auch eine Perspektivefrage. Also wir wissen natürlich jetzt mittlerweile sehr viel darüber, wo sich was befunden hat. Und da kann man sagen, dass sich in Jerusalem bei Gershom Scholem, seinem Jugendfreund, eine große Sammlung befunden hat. Es hat sich auch ein Bestand in der Bibliothek National befunden, den er George Bataille anvertraut hat und der ihn dort versteckt hat. Hannah Arendt hatte mindestens eine Version der Geschichtsthesen bei sich. Einige Sachen waren auch schon in New York oder auf dem Weg dahin. Das lässt sich auch so genau gar nicht sagen, weil trotzdem vieles unklar ist. Ein Bestand, den Benjamin in seiner Wohnung in Paris zurücklassen musste, wurde vielleicht, aber das ist auch nicht ganz klar, wann von der Gestapo mitgenommen nach der Besetzung von Paris. Also das ist der Draufblick, den wir heute haben. Was ich mindestens genauso interessant finde, ist das Wissen, was um die Bestände zu diesem Zeitpunkt vorhanden war, vor allem bei den zentralen Personen, die unmittelbar nach Benjamins Tod eine, ich würde sagen, doppelte Rettung, also die Rettung seiner Schriften und die Rettung des Gedächtnisses an seine Person, die diese vorantreiben wollten. Und da war halt eigentlich relativ wenig klar, was überhaupt vorhanden ist und wo das liegt.
Du sprichst jetzt von Arendt, den Adornos, wenn wir beide nennen wollen, und Scholem, ne? Als die drei Hauptprotagonisten.
Genau, also die würde ich jetzt für das unmittelbare Nachleben von Benjamin nach seinem Tod quasi als die wichtigsten Personen bezeichnen. Zumindest das ist der Eindruck, den man hat, wenn man die überlieferten Briefe und so weiter sich anschaut. Dort ist relativ schnell klar, in der Korrespondenz zwischen Adorno und Scholem, zwischen Scholem und Arendt, dass sehr früh das Bewusstsein herrschte, was ich gerade mit dieser doppelten Rettung meinte. Also das kann man sehr gut an dem ersten, in der ersten Reaktion von Scholem, einem Brief an Adorno nachlesen. Da ist das eigentlich dieses Ziel schon formuliert, ja, die Rettung des Gedächtnisses an Benjamin und die Rettung seiner Papiere als Pflicht der Freunde. Und gleichzeitig stellt er sehr klar auch dar, dass diese Rettung eigentlich von den Gegebenheiten her sehr schwer wird angesichts der Katastrophen, die sich ereignen. Die Katastrophen sind eigentlich Grund des Ziels der Rettung, weil man muss Benjamin quasi durch die Katastrophen retten, aber es ist natürlich auch ein großes Hindernis.
Wenn man die jetzt erstmal so nennen will, bevor wir genauer drauf gucken, also kannst du mal ganz punktuell die sehr schlechten Voraussetzungen kennzeichnen, also der geschichtliche Kontext, aber dann eben vor allem auch auf Arendt, Adorno und Scholem und ihr Verhältnis kommen, weil ich habe was von dir gelesen, da schreibst du von einem Gegeneinanderwirken. Wie war die Korrespondenz zwischen diesen Akteuren und inwiefern war das Teil der sehr schlechten Voraussetzungen für ein Herüberretten oder Überleben von Benjamins Nachlass?
Die schlechten Voraussetzungen, also das ist das, was alle drei, wie gesagt, man muss Gretel Adorno immer noch mitdenken, ja. Alle diese Personen und noch viele andere, die haben ihre Gegenwart einfach aus unterschiedlichen Perspektiven, weil sie an unterschiedlichen Orten der Welt gerade lebten, aber doch als Katastrophe wahrgenommen. Scholem in Palästina damals stand vor einer Gefahrenlage, die auch existenziell war, weil die Wehrmacht in Nordafrika vorrückte und das wurde quasi erst im Herbst 1942 dann quasi entschärft, als die Alliierten die Wehrmacht zurückdrängen konnten. Hannah Arendt hat sich unmittelbar nach Benjamins Tod über die gleiche Route, nämlich an dem spanisch-französischen Grenzort Porbeau, retten können und konnte dann 1941 nach New York kommen. Und die Adornos waren schon in New York. Aber alle Beteiligten hatten natürlich die Nachrichten von dem Zweiten Weltkrieg vor Augen und vor der sich anbahnenden Vernichtung der Juden in Europa. Also das sind alles Voraussetzungen, die für sie natürlich eine katastrophale Gegenwart ausmachten und die sich auch ausgewirkt hat, zum Beispiel auf die Postverhältnisse. Also dadurch, dass sie auch große Distanzen zueinander hatten, waren sie natürlich angewiesen auf Briefwechsel. Und dieser Briefverkehr, der brach quasi fast zusammen, gerade wenn es um Scholem in Palästina geht, der sehnsüchtigst immer gewartet hat auf Briefe, entweder von Adorno oder von Hannah Arendt. Und viele sind auch verloren gegangen. Und viele Briefe waren halt auch monatelang unterwegs, sodass dieses beginnende Nachleben Benjamins tatsächlich ein sehr, sehr zartes Pflänzchen war, wenn man so sprechen will. Mit Gegeneinanderwirken meine ich vor allem, dass es zwischen den Freunden und Freundinnen, also ganz speziell zwischen Hannah Arendt und Adorno, aber auch Arendt und Max Horkheimer, der auch eine Rolle spielt, zwischenmenschliche Probleme gab, wenn man das so sagen darf. Also Hannah Arendt konnte Adorno schon seit Ende der 20er Jahren quasi nicht ausstehen und man kann durchaus, glaube ich, davon ausgehen, dass das auf Gegenseitigkeit beruht hat. Und es ist in den Briefen klar, dass Arendt Adorno nicht über den Weg trauen wollte, wenn es um die Schriften Benjamins und um das Erbe Benjamins quasi ging. Und es war ihr ein großes Ärgernis, dass sie den Auftrag hatte von Benjamin, die Geschichtsthesen dann Adorno zu übergeben, was sie dann gemacht hat. Aber das hat sie sehr geärgert, das zu tun.
Du hast den Briefverkehr und den erschwerten Briefverkehr erwähnt. Hast du da schon drauf geguckt, ob es da verschiedene Versandmodi sozusagen gab?
Ganz zu Beginn der 40er Jahre kann man davon ausgehen, dass man von Glück sprechen konnte, wenn überhaupt etwas ankam. Und von daher hat es doch noch mal mehr Bedeutung, wenn man sich anschaut, dass Scholem zum Beispiel Abschriften auch von Benjamin Manuskripten, die er hatte, oder Brief, ein Brief zum Beispiel, das ist ein gutes Beispiel, ein Brief von Benjamin über Kafka, den Scholem abschreiben lassen hat, was natürlich auch teuer war und so. Der ist halt verloren gegangen auf dem Weg in die USA. Und das hat dazu geführt, dass es natürlich auch eine Vorsicht gab, was kann man überhaupt schicken und kann man überhaupt irgendwelche Sachen da hin und her schicken.
Waren sich diejenigen, die Teile von Benjamins Nachlass hatten, darüber klar, was jetzt quasi der Plan ist, was mit dem Material geschehen soll, wohin das gehen soll und was damit gemacht werden soll? Auch die Frage, was müsste es eigentlich noch geben, aber wir alle haben es nicht. Wie hat man da festgemacht, was jetzt Archivarbeit bedeutet, also was das Sammeln und Sichern von Benjamins Nachlass bedeutet?
Ich würde sagen, was der kleinste gemeinsame Nenner war, war, dass man Benjamins Schriften ganz allgemein gesagt und was quasi jeweils wer wusste, was es überhaupt gibt, dass man die herausgeben muss, irgendwann in irgendeiner Form. Adorno spricht irgendwann 42 zum Beispiel, perspektivisch nach dem Krieg. Scholem spricht auch davon, dass man quasi Schriften von ihm herausgeben muss, spricht relativ früh sogar davon, dass man sich auch nach den Briefen umsehen muss, wer noch Briefe haben könnte von den zahlreichen Freundinnen und Freunden, die müsste man herausgeben. Das war quasi der kleinste gemeinsame Nenner, nur wie das vonstatten gehen sollte und wer irgendwas dazu beitragen kann, das war sehr unsicher. Was man auch dazu sehen muss, war, dass Scholem ist davon ausgegangen, das ist die Formulierung in den ersten Briefen, dass er die wahrscheinlich größte Sammlung von Benjamins Schriften hat. Das war die Selbstwahrnehmung seines Archivs in Jerusalem. Adorno hatte die Geschichtsthesen überreicht bekommen von Hannah Arendt 1941 und im selben Jahr hat er zwei Koffer bekommen, die der Rechtsanwalt Martin Domke mit in die USA gebracht hat und die noch aus Benjamins Pariser Stand stammten, die Benjamin mit quasi auf die Flucht genommen hat und dann seiner Schwester Dora Benjamin sehr wahrscheinlich übergeben hat, die wiederum Martin Domke in Benjamins Auftrag diesen Koffer gegeben hat, damit er zu Adorno gelangt. Also Adorno hatte dann bestimmte Benjamin-Bestände in New York oder in den USA, besser gesagt, unabhängig davon, dass er auch vor Benjamins Tod schon einiges von Benjamin selbst bekommen hatte. Hannah Arendt jedoch hatte nach der Übergabe der Geschichtsthesen gar nichts mehr. Und das war natürlich für sie etwas prekär, weil sie keine Verhandlungsmasse gegenüber Adorno und Horkheimer hatte. Und das hat sie sehr gestört. Und es war quasi ein Problem, weil sie Angst hatte, dass Adorno das Nachlassmaterial nicht herausgeben will. Und das ist eine Angst, die sie auch gegenüber Scholem immer wieder artikuliert und die dazu geführt hat, weil der Briefwechsel zwischen Adorno und Scholem, das muss man auch dazu sagen, nach 1942 nahezu zum Stillstand kommt bis Ende der 40er Jahre. Und so hat Arendt Scholem versucht zu überzeugen, dass er eine Kooperation mit Adorno möglichst vermeiden soll. Sie hat mehrmals versucht, ihm das quasi auszureden. Und aufgrund dessen, dass Adorno eben auf Scholems Briefe dann nicht mehr geantwortet hat, gab es eher Pläne zwischen Arendt und Scholem, dann vor allem nach 45, 46, 47 so, eine Benjamin-Ausgabe bei dem Schocken-Verlag herausbringen zu wollen. Das ist dann aber gescheitert.
Welche Rolle spielte denn Benjamins Familie oder Verwandte, also die Schwester, die Frau? Ich denke da auch an Stefan Benjamin, den Sohn, der in Großbritannien gelebt hat. Also welche Rolle haben die bei dieser Nachlassgeschichte gespielt, insbesondere eben in der Zeit, die wir uns jetzt gerade angucken, nämlich eben unmittelbar nach Benjamins Tod?
Eine wichtige Rolle hat neben Dora Benjamin, der Schwester, die dann aber auch relativ früh dann auch gestorben ist, die in Zürich gelebt hat, aber die auch quasi direkt nach Kriegsende auch Scholem und Adorno kontaktiert, weil sie eben auch der Meinung ist, dass es jetzt, wo der Krieg vorbei ist, eben Benjamins Schriften herausgegeben werden müssen, sie aber selbst keine Materialien mehr hat. Eine wichtige Rolle spielt aber auch Dora Benjamin, die damals dann Dora Moser hieß und in England lebte, also mit damals meine ich nach Benjamins Tod, nach 1940. Die hat dahingehend eine wichtige Rolle gespielt, als dass Bertram Scholem sie 1942 im Frühjahr kontaktiert hat, weil da muss er sehr viel in seinem Benjamin-Archiv gearbeitet haben. Das, aus den Briefen quasi wird das deutlich, weil er schreibt zu der Zeit auch eine Übersicht für Adorno, was er denn eigentlich an seinem Archiv alles hat, weil das wissen die beiden nicht. Ja. Aber zu der Zeit hat er dann viel in diesem Archiv gearbeitet und durch diese Arbeit am Material ist ihm quasi klar geworden, was er eigentlich von Benjamin nicht weiß. Und das war die Zeit, bevor die Freundschaft zwischen Scholem und Benjamin begann. Das ist ungefähr 1915, nämlich die Zeit in der Jugendbewegung, in der Benjamin sehr aktiv war und in der auch Benjamins ehemalige Frau ebenso aktiv war. Und Scholem schreibt sie eben dann an und bittet sie, ob sie nicht ihre Erinnerungen notieren kann, weil sie ja die einzige ist, die er zu dem Zeitpunkt kennt, die Zeugnis abliefern kann von dieser Zeit in der Jugendbewegung. Und eine Schrift ist da besonders wichtig, die Metaphysik der Jugend, die Scholem in Abschrift bei sich in Jerusalem hat und die gibt ihm Rätsel auf. Und er fragt nun Dora Benjamin, ob sie ihre Erinnerung an diese Zeit der Jugendbewegung notieren könnte. Und sie wäre die einzige, schreibt er, die Metaphysik der Jugend kommentieren könnte, ja. Also das ist relativ interessant, weil der Beginn der philologischen Arbeit am benjaminschen Material, da die Scholem da vornimmt, die ist verbunden mit der Frage nach biografischen Einzelheiten, die er nicht weiß. Also einerseits werden die Lücken für ihn erst sichtbar dadurch und quasi das Verlangen, diese Lücken irgendwie zu führen. Und das ist auch etwas, was Scholem auszeichnet, was er zeitlebens getan hat. Also er ist so wie eine Art Chronist von Benjamins Leben geworden. Das
Und
hat aber Dora Benjamin leider nicht getan. Also diese Erinnerung hat sie nicht aufgeschrieben und nicht an Scholem geschickt.
unsere Zeit ist fast um und wir haben uns ja jetzt vor allem auf die Zeit unmittelbar nach oder auch kurz vor Benjamins Tod konzentriert. Wie wir alle wissen, ist mit Benjamins Nachlass dann eben nach 1949, nachdem Adorno und Scholem auch wieder Kontakt hatten, einiges geschehen und genau daran forschst du. Möchtest du den Hörerinnen und Hörern so einen kurzen Ausblick geben, woran du forschst und was sich daran alles anschließt?
Also ich kann kurz sagen, dass es mir um die Zeitspanne von 1940 bis 1990 geht und dass in dieser Zeitspanne halt Benjamin von einem, wie Scholem mal gesagt hat, Verschollenen zu einem global rezipierten Intellektuellen wird. Ja, also 1992 mit dieser Tagung Global Benjamin. Und das ist irgendwie eine Entwicklungslinie, die doch sehr interessant ist, wenn man auf die verstreuten und fragmentierten Archive schaut, die total verstreut waren und dann im sich entfaltenden Kalten Krieg dann auch quasi geografisch so verteilt waren, dass sie Orte von politischen Konflikten geworden sind. Und diese Konflikte sich quasi auch in spezifischer Weise auf die Herausgabe der Schriften ausgewirkt haben und so auch auf die Rezeption der Schriften. Und das ist das, was mich dabei interessiert.